die Frage, also ich, es ist jetzt schon sehr deutlich gesagt worden, ich hätte eigentlich eher noch das Gefühl gehabt, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu weit gedacht oder zu paranoid gedacht ist, dass es tatsächlich Anzeichen gibt, dass Verfahren schon gar nicht mehr geführt werden mit dem Ziel, in einer vernünftigen Zeit zum Abschluss zu kommen, sondern dass sie sozusagen in die Länge gezogen werden. Der Verdacht ist bei Steve Kurz ja mittlerweile durch die Zeit auch gegeben und je länger es dauert, desto mehr verhärtet er sich. Hier ist es ja noch nicht so, dass das Verfahren jetzt so lange läuft. Jetzt möchte ich vielleicht Christina mal fragen, wie sozusagen die Einsicht in die Ermittlungsakten, was für Anlässe es wirklich oder konkreten Grund es gibt zu der Befürchtung, dass auch hier sozusagen eine in die Länge Ziehung ins Haus steht, die dazu dient, dass die Ermittlungen möglichst lange und damit auch der Zugriff und die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.
Das kann man vielleicht noch gar nicht mal so sehr an diesem Verfahren sagen, sondern man müsste eher sagen, also das ist ja MG3 oder MG4, wie auch immer man das nennen möchte. Es gibt MG-militante Gruppe, MG1-Verfahren ist, glaube ich, seit 2001 anhängig. So, das ist auch ein Verfahren gegen andere Personen, die da beschuldigt werden, auch die terroristische Vereinigung MG zu bilden. Und dieses Verfahren läuft und läuft und läuft und es wird nicht eingestellt und es wird aber auch nicht. Also es passiert nichts, außer dass immer weiter ermittelt wird. Es gibt andere Verfahren, die meisten werden es wissen. Es gab Anfang Mai dieses Jahres viele Hausdurchsuchungen in Berlin und Hamburg und anderen Städten. Da ging es auch um den Vorwurf 129a. Da sagte ja dann sogar ein Sprecher der Bundesanwaltschaft, also wir haben hier eigentlich gar keine konkreten Straftaten im Blick, sondern wir befürchten hier, dass hier möglicherweise irgendetwas geplant sein könnte und deswegen wollen wir hier ermitteln und erstmal Materialien sammeln. Also dass das hier ein reiner Ermittlungsparagraf ist, das ist auch kein Geheimnis. Das ist das, was unter Juristen und Juristinnen diskutiert wird, natürlich deswegen, weil, vielleicht nochmal das System zu erklären, Strafrecht oder das Strafgesetzbuch ist ein repressiv gedachtes Gesetz. So, das heißt, es gibt eine Straftat und dann wird diese Straftat verurteilt. Der 129a stellt eine Vorverlagerung der Strafbarkeit dar, das heißt, ohne dass jemals eine Straftat verübt worden ist, also irgendetwas Konkretes passiert ist, wird hier schon unter Strafe gestellt, wenn sich Menschen zusammenschließen oder entschlossen haben sollen, um irgendwelche Straftaten zukünftig zu begehen. Also schon das ist eine Vorverlagerung. Und das öffnet natürlich Tür und Tor dazu zu sagen, und jetzt gucken wir mal, ob hier sich irgendjemand schon getroffen hat, um irgendetwas möglicherweise für die Zukunft zu planen. Das ist gar nicht mehr übersehbar. Das ist aber dafür ganz wichtig, dann eben als repressives Moment auch, um eben sämtliche Überwachungsmaßnahmen einleiten zu dürfen. Das ist das Besondere am 129a. Das spielt zusammen natürlich mit den ganzen anderen Sicherheitsgesetzen, die wir auch haben. Und das, was gerade Tobias gesagt hat, auch mit den weiteren Einschränkungen der Grundrechte. Es gibt ja auch den 129b zum Beispiel, das ist dann die Strafbarkeit wegen Bildung oder Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Da wird zum Beispiel auch, also da muss man sehr vehement über das Folterverbot zum Beispiel diskutieren. Es gibt dann Verfahren, also ich verteidige jetzt in einem Verfahren, da geht es um eine türkische Gruppe und da wird dann eben einfach herangezogen türkische Urteile, die natürlich unter, also die Aussagen, die zu diesen Urteilen führten, unter Folter entstanden sind. Das steht auch außer Frage. Das wird dann aber hier vor den Oberlandesgerichten einfach herangezogen, um dann eine Verurteilung zu stützen. So, da wird es schon aufgeweicht, dann eben im internationalen Kontext, aber da geht das immer weiter. Und so wird eben alles unter dem Stichwort der Terrorismusbekämpfung finden, hier gerade sehr weite Einschränkungen der Rechte statt. So. Vielleicht das dazu.
Ich habe was, du hast von dem, was ihr beschrieben, wie Tobias, wie das Risiko sozusagen, also den Kernbegriff des Risikos, wie es darum geht, auch das Interesse oder die Aufmerksamkeit eben darauf zu verlagern, dass ein Risiko ermittelt, ein Risiko auch konstruiert oder ein Risiko aufgezeigt wird, dann dass sich da bestimmte politische oder auch juristische Schritte anschließen, während eben klassischerweise es solche Begriffe wie, gibt wie einen dringenden Anfangsverdacht oder oder auch einfach eine Tat. Du hast aber du hast aber angedeutet, dass du hast einen gewissen Mechanismus oder eine gewisse Dynamik aufgezeigt, wo man eine gewisse Dramaturgie auch erkennen kann in den letzten Jahren, die du auch beschrieben hast. Auf der anderen Seite bist du allerdings skeptisch, wenn ich es richtig verstehe, da einen ebenso stringenten Plan von Anfang an zu sehen. Also dass sozusagen es am Anfang dieser Dramaturgie schon den Plan und den Wunsch oder die Absicht gab, sozusagen diese Schritte in den nächsten Jahren zu konsolidieren mit einem bestimmten Ergebnis. Ich würde dich gerne fragen, wie du die Frage beantworten willst, oder was für dich sozusagen das Interesse ist. Also was ist das Interesse daran, dass diese Entwicklung, die du beschrieben hast, eben sich so konzentriert ist, und bei wem bündelt sich irgendwas? Oder wer hat überhaupt jemand ein Interesse? Oder ist es eine reine strukturelle Dynamik, die letztlich ohne Interesse oder auch eine Intention von einem bestimmten Akteur einfach so entwickelt?
Ja, es ist eine spannende und schwierige Frage. Ich glaube, dass das sich nicht unbedingt widerspricht. Also natürlich gibt es Akteure, die Interessen haben. Also die Politik hat ihre Interessen in dem Bereich, der Sicherheitsapparat hat eigene andere Interessen im Bereich, die Medien sind ein wichtiger Akteur in dem Bereich. Und trotzdem glaube ich, dass die, indem sie ihre Ziele verfolgen, oder wenn sie ihre Ziele verfolgen, in einem Rahmen agieren, der eben durch die gesellschaftlichen Bedingungen zu diesem Themenfeld gesteckt ist. Ja? Also das betrifft zum Beispiel, also nur um das mal als ganz plattes Beispiel zu nehmen, auf soziale Kontrolle, abweichendes Verhalten insgesamt gemünzt, haben einen Bedeutungsverlust von sozialen, gesellschaftlich integrierenden Strukturen, und das macht es erforderlich, irgendwie anders Integration und Normeinhaltung zu erreichen. Da wird nach neuen Wegen gesucht. Das stellt sozusagen so eine soziokulturellen Ebene eine Bedingung dar, die sich auch für den Sicherheitsapparat, für die Sicherheitspolitik stellt. Ein anderes Beispiel, ich finde, das ist in dem Film ganz gut deutlich geworden, ist eben die Angst. In der Gesellschaft herrscht eine erhebliche Verunsicherung, gar nicht unbedingt vorrangig, was Kriminalität oder Terrorismus angeht, sondern eine erhebliche soziale Verunsicherung. Und die muss irgendwie eingefangen, befriedigt, kanalisiert werden. Und dafür bietet natürlich dieser Bereich auch wunderbare Möglichkeiten.
Ich habe ja gerade das Gefühl, dass sozusagen neben einer Angst, die auf, ich sag mal, auf einem vor allen Dingen einer politischen, auch ökonomischen Entwicklung entsteht, also eine Angst im Alltag, also eine Angst, sozusagen irgendwie sein Leben noch einigermaßen geregelt zu bekommen, dann wäre eine Angst eine völlig auf einer ganz anderen Ebene, also eine Überangst an die Seite gestellt wird in dieser sogenannten Terrorismusdebatte, was man aber ja gar nicht als eine Debatte meiner Meinung nach bezeichnen sollte, die sozusagen eine allgegenwärtige Bedrohung und Omnipräsenz von Gefahr, und dass an verschiedenen Stellen vorhandenes diffuses Angstgefühl und eine reale Prekarisierung sozusagen einen sehr autoritären Fluchtweg gewiesen bekommt. Das ist ein bisschen das Bild, was ich habe, dass sozusagen der Fluchtweg verengt wird auf die Behörden oder die Akteure, die versprechen, dass sie uns nicht vor diesen allgegenwärtigen Gefahren beschützen oder mir zumindest zur Seite stehen möchten. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Interessebedarf gibt bei euch, die jetzt zur Aufmerksamkeit aufmerksam, dass man aufgenommen hat, vielleicht zu einem der vielen, wir jetzt schon angesprochenen Punkte, Probleme, was zu sagen oder eben auch eine Frage zu stellen oder auch. Also wir haben hier das Mikro, ihr könnt auch, glaube ich, einfach laut, ich kann auch versuchen, das dann sozusagen nochmal zu kurz zusammen zu, möchtest du das sagen?
Also, ich wollte mich nur zu den Razzien hier in Berlin äußern, das wurde nicht nur verkauft als eine Sammlung von Daten, sondern wie die erste operative Maßnahme, und zwar mit so Sprüchen wie, wir schießen mal in den Busch und gucken, was passiert. Also, da muss man sich auch mal die Bilder reintun, ne? Da sind die Jäger und da ist eben ein Vieh oder was, das gejagt wird oder so. Und das Ganze schon als operative Maßnahme, dass man die sogenannte Szene in Bewegung bringt und dann beobachtet. Also das wollte ich nur mal als Bild sagen, und als eben verschärfte These.
Ja. Ist das denn gehört worden, der Beitrag? Es war eine Anmerkung, die sich auf die Razzien am 9. Mai im Vorfeld des G8-Gipfels bezogen hat, wo nochmal darauf hingewiesen wurde, auch, es ist auch ein Zitat, was du da gerade gebracht hast, dass einem Polizisten, der in welchem Kontext ist, die Bemerkung entschlüpft, wir wollten einfach mal auf den Busch schauen und gucken, was sich so bewegt. Also dass sozusagen diese ganze Aktion in diesem Zitat als eine ganz eben nur auf den Effekt in einer bestimmten Szene und das eventuell sich ergebende Ermittlungsergebnis ausgerichtet war und nicht darauf, nicht weil man tatsächlich die vorgebrachten und zur Hausdurchsuchung notwendigen dringenden Tatverdachts an Indizien hatte.
Ich würde das gerne ganz kurz ergänzen zu diesem schönen Zitat, mit dem wir haben in den Busch geschossen. Das hat ja nach dem 9. Mai dazu geführt, dass es dann große Demonstrationen gab und es eine Solidarisierungswelle gab. Ich denke nicht, dass es das ist, was das BKA irgendwie sich von dieser Aktion erhofft hat. Aber ich denke schon, dass es trotzdem auch ein näheres Interesse gibt. Und zwar, dass eben dieser G8-Gipfel zum Beispiel einen millionenschweren Zaun hervorgebracht hat. Dass es einen Bundeswehreinsatz im Inneren gegeben hat. Und ich würde mal die These in den Raum werfen, wenn ich vorher ein Bedrohungsszenario entwickle, dass es sich da um sehr böse Terroristen handelt, ist es natürlich wesentlich einfacher, genau diese Szenarien oder genau diese Maßnahmen hinterher zu rechtfertigen.
Ja, wir stehen eigentlich immer wieder vor einer anderen Frage. Wir sehen sozusagen gewisse Zusammenhänge und wir können zumindest, was du gesagt hast, ist letztlich auch ein bisschen was, so was Tobias gesagt hat, es gibt ein Interesse der Ermittlungsbehörden, natürlich also ein fast schon naturgemäßes Interesse, dass sie sozusagen sich ihre Kompetenzen zu erweitern oder wie es im Film auch heißt, der Staatsanwalt ist dafür da anzuklagen und genauso sind Ermittlungsbehörden dafür da zu ermitteln. Also sie brauchen auch dann auch eben diese Ermittlungen und die Grundlagen dafür. Das heißt, es ist so ein gewisser, in etwas unteren Ebene einfach eine gewisse Automatismus da. Aber die Frage ist eben, oder eine Frage ist eben, die ich mir stelle, sicher nicht als einziger, die Vorstellung, dass ja doch irgendwie auch nochmal, diese Sachen sind ja nur extrem Energie, Zeit und auch geldaufwendig oder nehmen einfach eine ganze Gesellschaft oder eine ganze Politik in Anspruch. Was ist tatsächlich das, sind wir hier sozusagen in einer unheilvollen Dynamik befangen oder gibt es tatsächlich, haben wir die Vorstellung davon, dass es dahinter Interessen gibt, die über die überhaupt nicht geredet wird und die nicht unbedingt, also die nichts mit den Ermittlungsbehörden selber zu tun haben, die sozusagen selber wiederum die Ermittlungsbehörden oder auch die Stimmung, die Arbeit der Ermittlungsbehörden erzeugt, die denen wiederum auf einer ganz anderen Ebene zugutekommt. Im Film ist es zumindest dort angesprochen, wo es direkt das Critical Art-Ensemble betrifft, nämlich die Arbeit gegen die genmanipulierte Nahrung ist natürlich eine Arbeit, die massiv wirtschaftliche Interessen sozusagen zumindest ankratzt oder ihnen etwas versucht in den Weg zu stellen oder in Frage stellt. Die Frage wäre, was könnte, welches Interesse daran haben, dass hierzulande jetzt gegen kritische Wissenschaftler ermittelt wird und dass der Paragraph 129a wieder massiv eingesetzt wird in seiner Funktion als Ermittlungsparagraph. Ja, das habe ich gehofft.
Also, aber vielleicht nicht, dass das so lang ist. Ich halte das. Also, ich halte überhaupt gar nichts von irgendwelchen Verschwörungstheorien, weswegen ich das immer runterkochen würde. Also, einmal würde ich sagen, es gibt da sicherlich auch Arbeitsbeschaffungsinteressen. So, es gibt riesige Abteilungen des BKAs und der Bundesanwaltschaft, die sich mit Linksterrorismus beschäftigen. Die haben eigentlich im Moment nichts zu tun. So, es gibt ja keine tatsächliche Bedrohungssituation, die ernsthaft, also wir haben in einem Schriftsatz geschrieben, also das, was die MG eigentlich ja bekannt gemacht hat, sind ja nicht deren Anschläge, sondern sind die Repressionsmaßnahmen gegen die MG. Kein Mensch wüsste oder der Großteil der Menschen hier wüsste überhaupt nicht, dass es eine militante Gruppe gibt, wenn es nicht diese wahnsinnigen Repressionen gegen diese Gruppierung gäbe. So, also ich denke, da gibt es solche Interessen. Es gibt auch natürlich immer, also ein Kollege von mir hat neulich gesagt, das ist ein alter Beißreflex gegen die Linken. Es gibt natürlich immer eine abstrakte Gefährdungslage und gerade die Kombination aus Wissenschaft und, also kritischer Wissenschaft und der Eingebundenheit in bestimmte soziale Bewegungen ist etwas, was grundsätzlich einen Staat interessieren muss oder jedenfalls einen Repressionsapparat interessieren muss. So, ich denke nicht, dass man sagen kann, hier so ganz konkret, es sind wirtschaftliche Interessen, es sind, also so konkret glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, es ist schon dann auch darüber hinaus, dass man eben über diesen Begriff des Terrorismus unglaublich viel durchsetzen kann. Ich glaube ja, also meine Theorie wäre eher zu sagen, solche 129a-Verfahren sind im Moment gar nicht im Interesse des Staates, denn da wird ganz viel deutlich, was man an anderer Stelle viel, viel leichter durchsetzen könnte. Also wenn jetzt hier gerade irgendwelche Repressionen gegen sogenannte Islamisten durchgesetzt werden, da wird hier keiner aufschreien, sondern dann werden alle sagen, ja gut, ist ja auch richtig, haben wir ja auch Angst vor. Also so, deswegen wird man da eher sagen, ja gut, da können sie alles durchsetzen. Da hätte niemand was gegen den Bundestrojaner, da hat niemand was gegen Durchsuchungen, da hat niemand was gegen Maßnahmen, wenn jemand sich irgendwelche Sprengstoff geeigneten Mittel besorgt. So, in dem Moment können sie viel mehr durchsetzen, als wenn sie hier irgendwelche Linke, die auch noch eine große Solidarität erfahren, verfolgen. Deswegen würde ich sagen, im Moment ist eigentlich das große Interesse nicht da. Was wiederum auch das Gefährliche ist an diesem Verfahren, dass man jetzt, also ich denke hier, der BGH wird eine positive Entscheidung in unserem Sinn treffen, dass man möglicherweise jetzt hier steht und sagt, naja, also Rechtsstaat haben wir ja. So, also jetzt hat der BGH es ja wieder gerichtet und hat jetzt auch mal aufgeräumt hier mit diesen ganzen falschen Verfahren. Da darf man auch nicht drauf reinfallen, sondern man muss sehr genau gucken, was passiert eigentlich. Und ich denke, der BGH hat hier im Moment die Chance, die Rechtsstaatlichkeit eigentlich gerade so in den Vordergrund zu stellen. Aber es geht im Moment eigentlich viel mehr auf der anderen politischen Ebene darum, weitere Rechte einzuschränken.
Ja, ich gebe dir das Stichwort, dann ist das auch auf Band. Also was mich interessieren würde bei den Paragraphen, der im Film angesprochen wurde, da schien es mir mehr darum zu gehen, dass es ein Paragraph ist, den man im Nachhinein, wenn man eigentlich nichts findet, verwendet, um die Leute dann doch wegen irgendwas zu verurteilen und weniger als Ermittlungsparagraph wie bei 129a. Also entsprechend geht das Verfahren ja dann auch so lang. Also Frage ist das, wie kann da jemand was zu sagen zur Rechtslage in den USA in der Sache? Also dieser Paragraph. Und das andere, also die massive Einschüchterung, die das irgendwie mit sich bringt, die muss ja niemand irgendwie konkret vorweg geplant haben für den einzelnen Fall, aber die Wirkung ist trotzdem da. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich sozusagen ja die Soziologiestudenten jetzt überlegen werden, in welcher Zeitschrift sie denn dann publizieren, ob sie dann irgendwie mal zum Arbeitslosenverein oder zu einem Mieterverein irgendwie
mal hingehen und einen Vortrag halten oder das oder eben die Naturwissenschaftler, ob sie zusammenarbeiten mit einer Kunstgruppe, die irgendwie sich kritisch äußert. Und da wäre nochmal eine Frage, gibt es denn sowas, was das Critical Art Ensemble gemacht hat? Irgendwo, gibt es da noch irgendwie vergleichbare Gruppen, Aktionsformen irgendwie, sozusagen die sozusagen das Labor öffnen und in die Gesellschaft? Das würde mich interessieren. Danke.
Ja, die zweite Frage müsste vielleicht, oder die dritte, müsste ich vielleicht nochmal sagen, zu Mail in Wirefraud, ich bin jetzt keine Rechtsexpertin für das amerikanische Rechtssystem. Ich würde dir insofern zustimmen, ja, Mail in Wirefraud ist erstmal nicht mit 129a vergleichbar, weil es erstmal nicht sozusagen dieses Beiwort Ermittlungsparagraf hat. Ich denke, was es aber zu einem Ermittlungsparagrafen macht, ist sozusagen, dass es sich seit dreieinhalb, also sozusagen die Dauer macht es zu einem Ermittlungsparagrafen, dass es sich seit dreieinhalb Jahren um diese offene Ermittlung handelt, unter diesem Paragrafen, und da es überhaupt nicht weitergeht. So. Und eine Nähe, würde ich aber sagen, besteht darin, dass das meine Einschätzung ist, also wenn hier jemand ist, der sich besser zum amerikanischen Rechtssystem auskennt, bitte jetzt melden. Ansonsten würde ich sagen, meine Einschätzung ist, eine Parallele zwischen beiden, also 129a und Mail in Wirefraud besteht. Ich würde sagen, dass das das hat die Rechtspraxis gezeigt, ein verkappter Terrorismusparagraf ist. Also wie Leute, die sonst nicht dafür geahndet werden können, doch auf eine ähnlich hohe Strafe kommen können. Und das sozusagen, also ja, das würde ich dazu sagen. Und dann habe ich nicht mehr.
Ja, das andere war Einschüchterung. Also was das an Einschüchterung macht, aber das war ja eher ein Kommentar als eine direkte Frage. Und das andere auch noch, ob es vergleichbare Sachen wie das Critical Art Ensemble irgendwie in Deutschland oder anderswo gibt.
Ist mir nicht bekannt. Also diese Form von Biokunst, von, ich nenne es auch Neuroästhetik, kenn ich nicht.
Ich hätte noch eine Frage an Christina. Aufgrund deiner These, also ich glaube schon, dass es bestimmte Interessen gibt, ich glaube nicht an bestimmte Verschwörungstheorie, ich glaube schon, dass es Interessen gibt. Mich würde es interessieren, nach deiner These, warum glaubst du dann, dass das jetzt gerade irgendwie passiert ist? Ist das die Dummheit von irgendwelchen Rechtegern, PKA-Adern, die irgendwie noch viel zu lernen haben? Oder warum ist das jetzt irgendwie, also ich frage mich halt nur, wie plump man da eigentlich vorgehen kann, wenn das dann jetzt, gerade jetzt, wo du sagst, dass es eigentlich eher kontraproduktiv für die ist, zu der Zeit so mit so haarsträubenden Vorwürfen, wie das jetzt passieren kann.
Also, das ist wirklich so eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass der Haftbefehl gegen meinen Mandanten, dass der eine große Dummheit war. So, das glaube ich. Denn also das Verfahren an sich, dieses 129a-Verfahren gegen die ersten vier, hätte sich das irgendwann herausgestellt, dass es dieses Verfahren gibt, dann wäre das eine Pressemitteilung wert gewesen, die hätten dieselben Observationsmaßnahmen, alles hätten sie ertragen müssen und kein Mensch hätte das interessiert. Und das wäre im Sinn der Ermittlungsbehörden gewesen. Man hat auch sicherlich Interesse, diese Szenen auszuforschen, das glaube ich ja nicht. Ich glaube, man hat überhaupt gar kein Interesse an so einer großen Solidarität, und das ist durch diesen Haftbefehl entstanden. Und das glaube ich tatsächlich, das war eine Dummheit. Ich glaube, das war ein Schnellschuss, dass man in dem Moment dachte, jetzt endlich haben wir jemanden. Man hatte ja, also ich meine, diesen Phantom-MG jagt man seit vielen Jahren hinterher. Das wird auch so bleiben. Also man wird jetzt auch nicht sagen können, jetzt haben wir sie endlich, sondern da bin ich mir also relativ sicher, dass auch der BGH nicht sagen wird, er hätte sie jetzt, oder man hätte sie jetzt festgemacht. Man hat einfach eben, also ich glaube tatsächlich, man hat irgendwie diese angebliche Beobachtung gemacht, man hat drei Personen festgestellt, wie sie offensichtlich versucht haben sollen, LKWs anzuzünden, und dann dachte man, jetzt haben wir endlich einen Fahndungserfolg, und dann hat man sehr, sehr schnell diese Haftbefehle beantragt. So, das, glaube ich, war eine Dummheit. Ja.
Frage? Ja. Das mit dem Mikro ist immer nur dafür da, dass es auch auf der Aufnahme nachher drauf ist, für die Transkription.
Ich würde gerne wissen, ob es gar keine Möglichkeiten gibt, juristischer Art gegen weitere Ermittlungen vorzugehen oder den Einhalt zu gebieten, wenn der Anfangsverdacht sich nicht erhärtet hat, zum einen. Und zum anderen würde ich gerne wissen, ob es Möglichkeiten gibt, wenn man selbst den Verdacht hat, dass man abgehört wird, ob man sich irgendwo erkundigen kann, ob das der Fall ist.
Also Ermittlungen sind dazu da, dass sie geheim geführt werden. Also ich meine natürlich das BKA, und die werden auch geheim geführt. So, also man kann dann anfragen und dann wird man die Mitteilung bekommen, dass es geheime Ermittlungen sind und es deswegen keine Auskunft gibt. Man wird dann im Nachhinein das erfahren. Wenn man überwacht worden ist, dann gibt es einen Auskunftsanspruch. Dagegen sich zu wehren ist auch relativ schwierig, weil eben für bestimmte Eingriffe reicht ein sogenannter Anfangsverdacht und der ist tatsächlich, da kommen wir jetzt aber in juristische Diskussionen, nicht wirklich definiert, was denn ein Anfangsverdacht ist. So. Und gerade bei meinem Mandanten, denke ich, werden wir das auch nochmal versuchen, auf der rechtlichen Ebene nochmal zu sagen, wie konkret muss denn ein solcher Verdacht sein, um tatsächlich so massive Grundrechtseingriffe ertragen zu müssen, die immer weiter andauern. Und wenn wir dann, was ich hoffe, dass es festgestellt wird, dass man sagt, also es geht eben nicht so weit, kann es nicht gehen, die Observationsmaßnahmen, dann muss man eben, also dann wäre das ja auch Schadensersatz, also dann gäbe es ja die Möglichkeit, Schadensersatz auch geltend zu machen. So. Und das werden wir sicherlich versuchen. Aber die Einstellung eines Verfahrens, das kann ich beantragen, das werden wir auch beantragen. Wir haben uns jetzt entschlossen, erstmal zu warten, was denn der BGH entscheiden wird zu den drei noch in Haft befindlichen Personen.
Ich würde die Frage, die du gestellt hast, die wir jetzt hier nicht beantworten konnten, ob es vergleichbare Aktivitäten noch gibt, nochmal aufgreifen. Zumindest in der Form, also im Film wird einmal der Galerist Greg Bordowitz, Steve Dietz, das ist der Kollege von der Uni, der sagt im Film immer, wenn man einen Künstler zum Schweigen bringen kann, dann kann man letztlich jeden zum Schweigen bringen. In diesem Satz schwingt die Überzeugung mit, dass die Kunstpraxis eine besondere Freiheit genießt. Das ist ein, glaube ich, in unserer Gesellschaft immer noch sehr vertraute Vorstellung. Der Kunstraum ist ein besonderer Freiraum. Von einem Kunstwerk lässt man sich viel mehr Provokationen, Satire gefallen als von jemandem auf der Straße. Gleichzeitig ist aber immer auch dieser Freiraum, wird ja oft auch als so eine Art also eine Gummizelle oder so bezeichnet, also es ist ein Freiraum, der auch eine gewisse Abgetrenntheit basiert. Also auch die Vorstellung von der Fiktionalität, von dem, was in diesem Raum passiert und letztlich auch der Bodenlosigkeit oder der Hoffnung darauf, dass es eben die Freiheit, der Preis für die Freiheit ist eben, dass es niemandem schadet. Ich glaube, dass man durchaus sagen kann, dass es, was die Wissenschaft angeht, da also man in einem breiten Verständnis gewisse Parallelen gibt, dass auch die Wissenschaft, man sich vorstellt, dass sie eine besondere Freiheit genießen soll, die Forschung gleichzeitig aber auch so ein bisschen, man erwartet, dass Wissenschaft dann objektiv ist, wenn sie politisch neutral bleibt, sich nicht wirklich einmischt. Ich will eigentlich nochmal auf die Bündnisarbeit kommen, auf die besondere Form der Solidarisierung in diesem Fall, weil ich mich besonders wichtig und interessant finde an der Solidarisierung, die jetzt passiert ist im Anschluss an die Ermittlungen im 129a-Verfahren, ist, dass eben es nicht sozusagen sofort von vornherein darum ging, nur Freiheit für die Gefangenen, Ja, damit hätte man sich eine gewisse Kurzlebigkeit, also es wäre dann wahrscheinlich unter Umständen sehr kurz gegangen, wenn die Verfahren eingestellt werden, die Gefangenen frei sind, ist der Prozess beendet. Hier ging es tatsächlich von Anfang an um eine eher langhaltige Vorstellung. Es ging auch nicht darum, zu zeigen, dass zum Beispiel André Holm ein völlig harmloser Wissenschaftler ist, dem das wird auch unmöglich. Man kann auch einem Wissenschaftler nicht solche Sachen unterstellen. Es gab ja eine Menge auch Solidaritätsbekundungen aus der Wissenschaftsszene, die sehr unterschiedlichen Ton hatten. Und viele gingen schon in die Richtung, sich eine gewisse Empörung, dass man überhaupt auf die Idee kommt, ein Wissenschaftler könnte irgendwelche Sachen in dieser Art im Sinne haben. Aber trotzdem hatte, wenn ich es richtig sehe, die Solidaritätsarbeit der Kampagne bisher schon den Mut zu sagen, wir wollen nicht nur die haben, also es geht uns gar nicht darum zu sagen, dass das alles total harmlos ist, sondern wir bestehen auf der Freiheit der kritischen Wissenschaft. Und kritische Wissenschaft heißt auch kritische Praxis für diejenigen, die das betreiben. Also das heißt, es geht auch um die Verteidigung von dem Recht, sozusagen seine wissenschaftliche Arbeit mit einer politischen Arbeit zu verbinden und daraus kein Verdachtskonstrukt konstruiert wird, dass ein Ermittlungsverfahren begründet. Ist es so oder habe ich das nur so? Ist das, weil du guckst nicht an, als wenn
Also ich würde A nicht sagen, dass wir davon ausgegangen sind, dass es eine besonders kurzfristige Sache ist, weil 129a ist einfach ein ziemlich ernsthafter Vorwurf. Und da weiß man auch nicht unbedingt, wie es ausgeht. Und ich denke, da werden wir morgen auf jeden Fall mehr wissen, so wie die Zukunft des Ganzen aussieht. Zum Thema kritische Wissenschaft. Ich denke, es hat nur die kritischen Wissenschaftler getroffen, direkt aus dem Grund, weil sie eben halt auch politisch aktiv sind. Und natürlich denke ich, es ist eine Aufgabe von Wissenschaftlern, von Wissenschaftlerinnen, von möglichst vielen eigentlich, den Elfenbeinturm zu verlassen und eben auch in der Gesellschaft direkt aktiv zu werden.